Wir sind Schuhkurier. Aktuell, relevant, meinungsstark. Heute mit Christian Kandl. Heute spreche ich mit Bernd Herkenrath von Classic Schuhstaufen. Hallo, Herr Herkenrath.
Guten Morgen, Herr Kandl.
Wir beginnen unseren Podcast gerne mit einer ganz bestimmten Frage. Welche Schuhe begleiten Sie heute durch den Tag?
Heute werden mich, da ich heute Mittag noch auf einer Veranstaltung bin, natürlich ein paar edle Schuhe, und zwar ein paar Doppelmonks, also ein Doppelmonk mit zwei Schnallen seitlich, aus dem Hause Dieter Kruppelkorn, werden mich heute begleiten und mir einen, hoffe ich, sicheren Auftritt verschaffen.
In Ihrem Schuhgeschäft Classic Shoes Staufen bieten Sie laut eigenen Angaben First Class Secondhand Schuhe an. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass wir sehr spezielle Schuhmarken einkaufen, wo wir von der Qualität überzeugt sind, in gutem getragenen Zustand. Sie sollten nicht älter als 3 bis 5 Jahre sein. Diese Schuhe kaufen wir in der Regel über das Internet an, über Auktionsplattformen wie eBay zum Beispiel oder andere Plattformen, wo Schuhe angeboten werden, kaufen wir die Schuhe ein. Dann kommen sie zu uns und jeder Schuh geht bei uns durch die Werkstatt. Das heißt, Spuren des Vorgängers werden erstmal im Inneren des Schuhs beseitigt. Führt im Extremfall dazu, dass wir Sohlen entfernen, Korkausballung im Schuh neu machen, neue Decksohlen einarbeiten und dann den Schuh komplett von unten nach neu aufarbeiten, sodass wir dem Kunden hier bei uns einen neuwertigen Schuh anbieten, der zwar vielleicht geringe Gebrauchsspuren hat, aber die so gering sind, dass sie, wenn man sie als Patina bezeichnen sollte, und Sie wissen ja vielleicht, Schuhe werden eigentlich im Laufe der Zeit, wenn man sie pflegt, immer schöner. Und diese Schuhe, die bei uns in den Regalen stehen, das sind so immer so bis 400 bis 500 Paare Schuhe, dass die Leute auch eine breite Auswahl haben, sind dann eigentlich neuwertig. Und Kunden haben auch in der Regel keine Berührungsängste zu, wenn ich ihnen erkläre, wie wir das machen. Und dann kommen wir durchaus auch zu Geschäftsabschlüssen, die uns sehr viel Freude bereiten.
Das Ganze machen Sie jetzt seit 2015, also fast 10 Jahre.
Im nächsten Jahr haben wir 10-jähriges Jubiläum, genau.
Mhm. Und Sie sind in Südbaden, in Staufen. Davor genau. Haben Sie aber eigentlich was ganz anderes gemacht. Wie sah denn Ihr Weg da zum Schuhgeschäft aus?
Also ich bin ein klassischer Marketingmensch. Von Hause aus habe mein Leben lang eigentlich in der Werbung gearbeitet. In der Werbung aber auf der Industrieseite, das heißt meist in Business-to-Business-Unternehmen. Und dort habe ich zuletzt 17 Jahre lang hier in Waldkirch bei Freiburg bei einem großen Industrieunternehmen die Marketingleitung gemacht. Also mit Schuhen hatte ich nur insofern zu tun, dass ich immer schon sehr viel Wert auf gutes Schuhwerk gelegt habe. Das war eigentlich auch die Initialzündung für diese Idee Classic Shoes Staufen. Das habe ich bis 2015 gemacht. Danach habe ich sukzessive diese Idee umgesetzt mit den Schuhen. Die hatte ich schon lange vor. Und insofern sind wir ein Laden mit einem ziemlich alleinstellenden Konzept. Also ich kenne in Deutschland keinen, der das noch macht. Es gibt viel Secondhand-Schuhe, aber die sind in der Regel sehr ungepflegt und nicht schön. Aber aufgearbeitetes Schuhwerk, da sind wir die Einzigen. Und das ist eigentlich auch ein bisschen so unser Erfolg und unser USP, wie man so schön sagt, dass wir da wirklich eine richtige Alleinstellung haben. Insofern auch ziemlich schnell zu einem großen Bekanntheitsgrad gekommen sind.
Mhm. Das Handwerk zur Schuhreparatur lernt man ja nicht mal eben so. Wie sind Sie das Projekt eigentlich angegangen?
Also ich habe hatte ich Glück, hier im Ort war eine Schuh- und Lederwerkstatt, da habe ich ein halbjähriges Praktikum gemacht. Aber ich sage Ihnen ganz offen, ich bin weit davon entfernt, mich als Schuhmacher zu bezeichnen oder als Schuhreparateur zu bezeichnen. Dafür habe ich mir immer externe Partner gesucht. Ich habe im Wesentlichen den Einkauf gemacht, das Marketing und den Laden. Und was an Reparaturen zu machen war, habe ich extern an Schuhmachermeister vergeben, die in der Gegend Gott sei Dank mal verfügbar sind. Und habe dann diese Schuhe quasi gefinisht sozusagen. Also die Politur, den Feinschliff habe ich gemacht und die grobe Reparatur hat der Schuhmacher gemacht, weil ich, wie gesagt, das ist ein ehrbares Handwerk, Schuhmacherei. Das lernt man nicht in einem halben Jahr, da braucht man viel Erfahrung. Und jetzt habe ich ja seit, kann man schon fast 2,5 Jahren einen jungen Kollegen, der als Partner eingestiegen ist in den Laden und der ist Schuhmachermeister und der ist gleichzeitig auch noch Orthopädie-Schuhtechniker. Und wir haben jetzt eine eigene Werkstatt und die Schuhreparaturen werden jetzt bei uns selber im Haus ausgeführt. Und insofern machen wir natürlich auch nicht nur unsere eigenen Schuhe, sondern wir machen auch Schuhreparaturen für Kunden inzwischen. Und wir machen auch als Schuhmachermeister selbstverständlich auch Maßschuhanfertigung. Das sind eigentlich die drei Dinge, die wir haben. Also so geht es vonstatten. Wir haben eine Arbeitsteilung. Marketing mache ich. Werbung, Einkauf mache ich. Im Wesentlichen. Und das ganze praktische Handwerk wird in der Werkstatt erledigt von meinem Kollegen.
War das von vornherein so gedacht, dass das so eine größere Sache wird mit diesen drei Abteilungen?
Nein. Es war mein Wunsch natürlich. Ich habe ja von meinem etwas fortgeschrittenen Alter berichtet, natürlich einen Nachfolger zu finden, wo viele sich schwer tun, einen Nachfolger zu finden. Dass ich einen Nachfolger gefunden habe, war mehr als ein glücklicher Zufall, dass wir uns kennengelernt haben, meinen Kollegen und wir auch, sag mal, einmal fachlich natürlich eine enorme Verbesserung erfahren haben, aber auch sowas bedingt auch immer eine menschliche Komponente. Man muss auch harmonieren, man muss in etwa die gleiche Vorstellung haben, was man macht und wie man es macht. Und das hat sich wirklich exzellent gut gefügt. Und ich plane ja so in absehbarer Zeit auch mal so meinen Ausstieg aus dem Laden auf Raten zu machen. Also ich nicht mehr Vollzeit, sondern einfach die Zeit etwas zu limitieren. Und dann wird er das komplett übernehmen. Und dann ist wirklich, eine tolle Chance für uns, für ihn natürlich auch, aber für mich auch, dass diese Idee einfach weiterlebt und nicht einfach Schild am Laden ist, heute letzter Tag, auf Wiedersehen. Das wäre töricht, das wäre sehr schade, aber wie gesagt, dass sich das so gefügt hat, war ein glücklicher Zufall und dafür sind wir beide sehr dankbar.
Wie hat das bei Ihnen eigentlich angefangen? Woher kam diese Begeisterung für dieses hochwertige Schuhwerk?
Ja, das hat mir eigentlich meine Mutter. Also in unserem Elternhaus wurde sehr viel Wert auf vernünftige Garderobe und auch entsprechende Schuhe gelegt. Das ist von zu Hause aus gekommen. Ich habe immer schon auch als Jugendlicher wurde darauf Wert gelegt, dass man anständig aussieht. Natürlich zu Zeiten, ich bin ja schon, wie gesagt, ein bisschen in der Zeit, so in den 60er, 70er Jahren, da war natürlich auch eine gewisse Opposition im Elternhaus. Die Haare wurden länger, die Klamotten wurden etwas ausgefallener. Da habe ich zu Hause eine Diskussion gehört, immer wieder. Aber letztlich unterm Strich hat das dazu beigetragen, dass ich also da ein Faible für entwickelt habe. Und wie meine Idee angefangen hat, wie gesagt, ich komme aus dem Marketing und wenn man im Marketing ist, dann hat man meistens eine Antenne für Geschäftsideen. Dann habe ich mal, ich hatte eigentlich zu viele Schuhe. Eine Zahl, die kann man gar nicht, fast nicht, normal darf ich nicht vorstellen. Ich hatte, glaube ich, hatte keinen kleinen Raum. Der Folgestopp war mit Schuhen. Ich hatte über 90 Paar Schuhe und dann habe ich gedacht, das muss jetzt mal ein bisschen aufhören. Und ich habe da mal einige Paar versucht zu verkaufen. Ich habe so früher aus Spaß mal, bin ich öfter mal nach Baden-Baden gefahren, ein sehr schönes Städtchen, und habe da den Flohmarkt so ein bisschen gemacht und habe dann mal so 10, 12 Paar Schuhe mitgenommen und habe gedacht, mal gucken, was passiert. Und ich hatte tatsächlich an einem Samstagmorgen, schönes Wetter, mittags diese Schuhe verkauft, genau, für relativ viel Geld. Und dann habe ich Leute natürlich gefragt, haben die kein Problem mit getragenen Schuhen? Die meiste Antwort war, wenn sie so aussehen, warum soll ich damit ein Problem? Also sind ja perfekt, sehen ja gut aus und sind top gepflegt. Also ich probiere die mal an und wenn sie mir passen, dann, und so war es dann auch an diesem Tag. Und da habe ich gedacht, das ist doch eigentlich vielleicht eine Geschäftsidee. Das hat ein bisschen gedauert. Und dann habe ich, um es jetzt nicht in voller epischer Breite zu erzählen, ich habe das ein paar Mal versucht. Wir haben dann auch am Anfang so ein bisschen Veranstaltungen gemacht. Es gibt so, sagen wir mal, so Messen oder auch meistens finden die in Parks oder in den Schlössern statt, wo auch neben Gartenaccessoires auch zum Beispiel hochwertige Garderobe angeboten wird. Und da haben wir ein paar Mal teilgenommen mit meinen Schuhen. Und dann habe ich gemerkt, da ist uns wirklich nicht nur so ein spontanes Interesse, sondern das ist durchaus tragfähig. Und das hat sich, haben wir eigentlich über 2 Jahre gemacht und haben dann gesagt, jetzt könnten wir uns eigentlich überlegen, mal einen Laden zu machen. Und dann kam der nächste glückliche Zufall hier in Staufen. Also wie gesagt, wir sind ein sehr touristischer Ort in sehr schöner landschaftlicher Lage mit entsprechend guter Gastronomie und viel Möglichkeiten in der Natur. Wir haben sehr viel Tourismus hier und insofern haben wir auch ständig Kundenfrequenz. Und dann hat dieser Laden angefangen, auch erst etwas kleiner und dann ist er mit zunehmender Zeit immer mehr gewachsen. Und inzwischen, wie gesagt, gibt es uns fast 10 Jahre und ich muss sagen, die Idee ist nach wie vor sehr tragfähig. Wir haben täglich Besucher, die uns auch nicht nur, weil sie zufällig vorbeikommen, sondern auch uns irgendwo gefunden haben. Wir sind sehr marketingaktiv, uns gefunden haben und kommen zu uns und dann kommt es auch zu Verkäufen. Und wir haben in unserem besten Jahr, in unserem kleinen Laden, an die 600 Paar Schuhe verkauft. Und dann habe ich am Anfang, hätte ich jemanden schon verrückt erklärt, wenn er mir das prophezeit hätte. Insofern haben wir da wirklich schon ein ziemlich ziemliches Erfolgsmodell konstruiert. Wie gesagt, wir sind noch sehr klein, aber die Skalierung auf andere Standorte ist durchaus ein Gedanke, weil wir einfach sagen, was hier funktioniert, funktioniert woanders auch. Und deshalb könnte man sich durchaus für die Zukunft vorstellen, dass wir dieses klassische Staufen-Thema auch vielleicht in Berlin oder in Hamburg oder in sonst entsprechenden Städten etablieren, um die Idee einfach noch weiter auszubauen und auch die Unternehmensgröße weiter auszubauen. Hat natürlich gewisse Thematiken wie, muss vernünftig einen bezahlbaren Shop finden in einer adäquaten Lage, du musst die Personalthematik hast du. Also das ist ein spannendes Thema, aber das ist durchaus angedacht, dass man sich darum mal in Zukunft bemühen wird. So, also so fing es an und so, da stehen wir heute und mal gucken, wie es weitergeht.
Sie haben das Projekt hier angefangen in einem Alter, wo sich andere ganz entspannt in Ruhestand verabschieden und die Füße hochlegen.
Das ist auch ein Aspekt dieses Ladens. Also zum Beispiel, ich bin kein Typ, der zu Hause sitzt und die Zeitung liest und mit der Gnädigsten überlegt, was essen wir heute Mittag? Ich muss was tun. Das ist zum Beispiel auch ein Aspekt dieses Ladens. Wirklich, ich kann es jedem nur empfehlen, sich, wenn er in den Ruhestand geht, sich nicht nur aufs Rasenmähen, Keller aufräumen etc. zu freuen, sondern auch was zu tun. Das hält einen einfach frisch. Das hält einen einfach, du hast Kontakt. Ich kann jetzt nicht jeden Schuhladen aufmachen, aber ist eigentlich auch egal, was man macht. Aber man muss was machen, was einen Spaß macht, was einen erfüllt. Das ist einfach, so, wenn man älter wird, einfach wichtig, um einfach geistig rege zu bleiben und auch nicht zu Hause zu versauern. Das war also wirklich ein wesentlicher Aspekt. Ich bin nicht der Typ, der sich zu Hause hinsetzt, wie gesagt, und nichts macht. Das ist auch nicht gut. Das ist nicht gesund und das war mir so ein bisschen mein Antrieb. Ich habe mich also, ich würde mal sagen, ein Jahr bevor ich in den Ruhestand gegangen bin, ich habe so eine Vorruhestandsregelung bei uns genutzt in der Firma, habe ich mich intensiv damit beschäftigt, was machst du eigentlich, wenn du jetzt mehr Zeit hast. Dann ergab sich was anderes noch, es war aber nur ein Intermezzo, eine Übergangszeit. Ich habe für knapp 3 Jahre eine Gastdozentenstelle übernommen in einer Hochschule hier in Freiburg, wo es ums Thema Marketing geht und habe also quasi meine Themen wie Markenführung oder Marketingkommunikation jungen Studenten nahegebracht. Mit sehr viel Praxiserfahrung und es war auch eine interessante Sache, weil die Studenten waren in der Regel zwischen 20 und 25 und ich war damals auch schon Ende 60. Aber und ich habe die Leute immer gefragt, nicht, dass ihr das Gefühl habt, ich erzähle euch hier alte Kamellen, sondern wir haben ein sehr aktuelles Programm aufgesetzt. Ich kenne sehr viele Unternehmen hier in der Gegend. Insofern habe ich den Studenten auch mal die Tür geöffnet, die Praxis kennenzulernen. Und das habe ich direkt im Grunde im Anschluss an meinen aktuellen Job gemacht. Sie hatten mich angesprochen, ob ich Interesse hätte. So, wie gesagt, knapp 3 Jahre gemacht. Dann habe ich auch dafür einen Nachfolger gefunden, der das weitermachte und habe mich dann auf mein Schuhbusiness konzentriert. Weil man kann nicht alles nebenbei machen, sonst verzettelt man sich völlig und das geht nicht. Und das so kam es dann so langsam. Und wie gesagt, im Ruhestand was zu machen noch, vielleicht nicht jeden Tag 14 Stunden, aber paar Termine in der Woche und in der Agenda zu haben, das kann ich eigentlich jedem nur ganzens empfehlen, aus eigener Erfahrung. Inzwischen muss ich auch sagen, ist das ein Thema, was viele Leute umtreibt. Wie bereite ich mich auf den Ruhestand vor? Gerade wenn man so einen Job hat, wo man sehr angespannt ist, wo man wirklich jeden Tag von morgens bis abends zugange ist und dann plötzlich von heute auf morgen nichts mehr macht. Das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund, wirklich. Ich kann es jedem wärmstens empfehlen, sich langsam, aber sicher irgendwann natürlich, klar, wenn du in einem Alter kommst, nur Mitte 70, dann sagst du irgendwann, jetzt ist es auch wirklich mal gut. dann kann man es immer noch überlegen. Aber es gibt viele Menschen heute, die auch mit zunehmendem Alter noch Dinge machen. Und das ist wirklich eine gute Sache, eine gute Entscheidung. Und abgesehen davon, wollen wir auch nicht verschweigen, sie steigen aus dem Job aus, haben dann ihre Altersbezüge sind dann plötzlich 48% des letzten Gehaltes. Und dann sagen sie, wäre doch nett, wenn man uns mal so kleine Ideen, die man vielleicht noch so hat, ein kleines Zubrot noch erarbeitet. Und das passiert bei mir auch. Und das mit dem Aspekt ist auch nicht unterschätzen. Ganz, ganz interessant.
Sie haben gerade eben schon die Praxiserfahrung genannt. Wie wichtig war diese Erfahrung für den Erfolg von Classic Shoes Staufen jetzt?
Ganz elementar, würde ich sagen. Wir haben zum Beispiel, als wir die Website aufgesetzt haben, habe ich mir auch einen externen Partner gesucht, der nicht nur Web programmieren kann, sondern mit dem man auch mal diskutieren kann, wie entwickelt sich eine Geschäftsidee. Da haben wir den Marketingaspekt sehr stark berücksichtigt. Er hatte mir damals schon prognostiziert, ihr werdet ziemlich schnell sehr bekannt werden, habe ich gedacht, ob, wieso eigentlich? Und das wurde auch so. Also wir haben dieses Thema Pressearbeit zum Beispiel, also Ansprache von Medien und verschiedenster Art, sehr schnell, sehr intensiv gemacht. Also ich bin sehr schnell mit dem SWR, also sprich mit unserem Regionalsender hier in Kontakt gekommen, aber auch nur durch persönliche Ansprache, dass wir schnell ins Radio gekommen sind zum Beispiel. Aus dem Radio wurde Fernsehen, aus den anderen Dingen wurden Magazine und da wurden, also ich habe eine riesen Sammlung von Presseausschnitten und so, wo wir überall präsent waren und auch sind nach wie vor. Jetzt natürlich nicht mehr so, weil inzwischen kennen wir uns. Und das war dieser Marketingaspekt. Dann war wichtig für uns Website mit einem gescheiter Webauftritt, was viele Einzelhändler damals völlig unterschätzt haben und auch heute noch völlig unterschätzen. Ein Webauftritt, Suchmaschinenmarketing zu machen, dass man uns auch findet, haben wir sehr intensiv betrieben. Inzwischen Social Media, wir sind sehr stark in Instagram tätig, jetzt auch noch in, man glaubt es nicht, TikTok zum Beispiel, wir suchen uns immer Partner für sowas, also einmal mit jemand, wo wir die Filme drehen, professionell, nicht mit wackeliger Kamera zu Hause, sondern professionell im Studio. Dann haben wir uns jetzt einen weiteren Partner gesucht, dass diese Sachen, die wir produzieren, auch in die richtigen Kanäle kommen, denn es ist auch nicht so einfach, wenn man das nicht kann. Grundsätzlich kann man sagen, Marketing hat sich eigentlich insofern nur verändert. Also die Grundintention von Marketing ist ja nichts anderes als ein Produkt zu entwickeln, es zu vermarkten und entsprechend zu promoten. Das ist heute gleich geblieben. Was sich total verändert hat, ist natürlich die Medienlandschaft. Diese teilweise unsägliche Social-Media-Landschaft, die ich privat null nutze, aber geschäftlich sehr wohl nutze. Und damit sind wir auch inzwischen erfolgreich. Wir haben also Klicks oder Spots, die wir drehen, die haben dann plötzlich 11.000 Zugriffe oder sowas. Hatten wir vorher nicht, habe ich nur jetzt, weil wir mit Profis arbeiten, die das entsprechend drauf haben. Aber sie hatten nach der Wichtigkeit von Marketing gestellt. Im Grunde genommen, im Einzelhandel ist dieses Thema Marketing völlig unterbelichtet. Die sagen, wir haben hier einen Laden, da schließe ich morgens die Tür auf und freue mich über jeden, der kommt. Ich tue auch nichts dafür, dass jemand kommt. Geschweige denn, dass sie nachdenken über ein Alleinstellungsmerkmal. Warum sollen die Leute überhaupt zu mir kommen? Ja, weil ich die Tür auf habe. Ja, okay, das ist aber ein bisschen wenig. Ich muss mir schon überlegen, was ich Besonderes mache. Und wir klagen ja alle heute über Amazon, aber im Grunde genommen muss ich ja etwas tun, wenn ich mich entschließe, einen Laden zu machen, dass ich den Menschen was biete, was sie neugierig macht, warum sie mal vorbeikommen sollen. Und dazu braucht man einfach Marketing. Aber da haben, wie gesagt, wir haben hier einen sehr rührigen Gewerbeverein zum Beispiel im Ort, sehr rührig. Wir machen auch sehr viele Veranstaltungen. Der Ort macht sehr viele Veranstaltungen. Aber marketingmäßig ist das alles ein bisschen unterbelichtet, muss man ehrlich sagen. Mhm. Die Leute haben auch teilweise kein Verständnis dafür. Die erste Frage wird immer gestellt, was kostet das denn eigentlich? Ja, klar, natürlich kostet das was. Wenn es was bringen sollte, kostet es auch was. Aber die Frage ist halt, ich gebe was aus und dafür sollte natürlich tun, wieder was zurückkommen. Mhm. Und das haben wir, glaube ich, im Grunde genommen auch durch meine Vorkenntnisse oder meine lebenslange Berufserfahrung, haben wir natürlich einiges da ziemlich gut und richtig gemacht.
Jetzt scheint das ein wenig, wie soll ich sagen, paradox fast schon, wenn man diese klassischen Schuhe, diese hochwertigen Schuhe betreibt, aber gleichzeitig dann auf TikTok für eine sehr junge Zielgruppe wirbt.
Ja, wir haben auch durchaus, wir gucken natürlich immer, wer ist unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe klassisch fängt bei 30 an und hört in der Regel bei 50 auf. Aber wir haben durchaus auch, und wir brauchen ja auch ein Grundrauschen, so ein bisschen, mediales Grundrauschen. Ich habe mich da auch von überzeugen lassen, also weil ich finde das grauenhaft, was da läuft bei TikTok. Also ehrlich gesagt, aus China gesteuert, also ganz fürchterlich. Aber du musst eigentlich heute mitspielen in den Kanälen. Und deshalb kriegst du auch Reichweite mit, also auch einen Bekanntheitsgrad. Und Leute, wichtig bei uns ist ja immer, dass Leute über uns reden. Und wenn wir machen teilweise auch TikTok-gerechte oder Instagram-gerechte Filme, wo wir immer so ein bisschen nicht nur den Leuten hier so schulmeisterhaft irgendwas erzählen, sondern machen durchaus auch witzige Spots. Sie können sich unseren Instagram-Kanal mal anschauen, wo wir auch etwas uns selber auf den Arm nehmen. Und das finden wir eigentlich als mediengerecht. Und das funktioniert auch bei TikTok. Also wir kriegen ja irgendwie, wir machen einen Post zum Thema Schuhanzieher, Schuhlöffel, aber witzig gemacht. Dann haben wir plötzlich bei Instagram 11.000 Besucher gehabt für diese Dinge, die sich das angeguckt haben. Und das zeigt eigentlich, dass man braucht diese Medien heute. Ob man sie persönlich macht oder nicht, ist eine andere Frage. Aber man braucht sie einfach, um einen gewissen, sagen wir mal, eine Reichweite zu erzielen mit dem Thema. So, deshalb haben wir auch TikTok zum Beispiel. Wir machen keinen eigenen YouTube-Kanal, weil dafür haben wir zu wenig Material und zu wenig Filme und auch die Ansprache funktioniert da nicht so richtig. Aber wir machen sehr stark Instagram. wir sollten wir machen Facebook und wir machen jetzt auch aufgrund der Empfehlung TikTok. Wobei wir uns das immer auch angucken, wir machen uns treffen uns jedes Vierteljahr und gucken, wie läuft das eigentlich, macht es so Sinn oder sind unsere Spots richtig? Und also da sind wir sehr, sagen wir mal, hart am Wind, hart am Thema, um immer zu gucken, um auch Dinge in Frage zu stellen. Wenn sie nicht funktionieren, dann ändern wir sie halt. Und das ist eigentlich Marketing pur heute. Aber wir machen auch ganz klassisch Print. Wir haben zum Beispiel auch ein Classic Shoes News, so ein Newsletterchen gemacht, wo wir einfach mal unser komplettes Programm vorstellen, in Papier, was die Leute mitnehmen könnten. Das wird auch gut verteilt und so. Das ist eigentlich, ja, und auch Printwerbung zum Beispiel. Wir sind in Broschüren, wir machen, was ich für Zeitschriftenbeilagen. Also immer natürlich gucken, wir haben ein begrenztes Budget, muss man fairerweise sagen. Wir können jetzt nicht riesen Geld ausgeben und aber das, was wir ausgeben, ist, glaube ich, ziemlich sinnvoll.
Ja, bleiben wir vielleicht bei der jüngeren Generation. Sie haben ja schon erwähnt, dass Sie jetzt einen Schuhmachermeister, einen Orthopädie-Schuhtechniker an Bord haben. Ja, genau. Und Sie teilen sich jetzt auch die Geschäftsführung.
Wir sind zu zweit. Also
Ja. Okay. Wie kam es dazu? Hat er Sie gefunden oder haben Sie ein Stellenausschreiben ausgeschrieben?
Nee. Es gibt hier in Staufen noch eine Lederwerkstatt, die ich am Anfang erwähnt habe, da wo ich mein halbjähriges Praktikum gemacht habe. Und dieser junge Mann hat da gearbeitet. Möchte jetzt nicht sagen, ich habe bei diesen Kollegen ja auch teilweise meine Schuhe reparieren lassen. So haben wir uns kennengelernt. Er hat die Reparaturen teilweise für mich gemacht. So haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir uns nach, weiß ich nicht, 2 Jahren oder so, 3 Jahren, keine Ahnung, mal unterhalten, ob wir nicht gegebenenfalls was zusammen machen können. Er war da um Absprung. Es wurde von der Werkstatt nicht ganz mit großer Freude gesehen, dass er plötzlich bei uns war oder wir zusammen waren. Aber wenn jemand auf der Reise ist und sagt, springt ab, ich will was anderes machen, keine Lust mehr da. Und dann verständigen wir uns so, dann ist es ja besser, als wenn er weg ist. Und so haben wir uns kennengelernt, haben uns persönlich kennengelernt, haben uns über die Arbeit kennengelernt oder das Handwerk, was er ausführt. Und so sind wir dann irgendwann zu der Idee gekommen, machen wir was zusammen. So kam das eigentlich zustande. Es war wirklich ein wirklich glücklicher Zufall. Ich habe nicht inseriert und nichts. Wir haben uns kennengelernt und dann ist er im Laufe der Zeit so entstanden.
Sie beide ehren sich ja dem Unternehmen jetzt aus 2 verschiedenen Richtungen. So, Sie haben das Unternehmen so als Alternative zum Ruhestand gegründet, während der andere noch recht früh in seiner Laufbahn zu stehen scheint. Spiegelt sich diese Dynamik auch irgendwie im Unternehmen wieder? Vielleicht auch bei so Marketingaktivitäten wie TikTok zum Beispiel?
Nee, also das hat jetzt nichts zu tun. Aber wo es sich sehr wohl widerspiegelt, ist in unserem Produktprogramm. Also wir hören ja zum Beispiel immer wieder, dass Leute, gerade wenn sie etwas älter sind, uns erzählen, ich kann solche Schuhe, wie sie verkaufen, so schön ich sie finde, so toll, ich kann sie nicht mehr tragen. Das ist zum Beispiel eine Idee oder eine Überlegung zu sagen, wie können wir eigentlich einen klassischen Schuh, einen Lederschuh mit einer Ledersohle, der ziemlich stabil ist und fest ist, so umbauen, dass auch solche Leute den tragen können. Dazu kommt zum Beispiel dieser orthopädische Aspekt, den er mit reinbringt, stark zum Tragen. Und dass solche Überlegungen zum Beispiel entstehen, wie können wir unser Produktprogramm noch attraktiver machen, auch für Leute, die unter Umständen heute für uns noch nicht so in Frage kommen, aber durchaus dann in Frage kommen könnten. Einerseits. Zum anderen haben wir einen engen Kontakt zu Orthopädie-Schuhhäusern, also Orthopädie-Schuhmachern oder orthopädische Schuhe anfertigen, die Einlagen anfertigen, auch andere orthopädische Produkte anfertigen. Da haben wir ziemlich intensive Kontakte, um da auch zu sehen, wie können wir da was zusammen machen vielleicht nochmal. Das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, den er mit reinbringt durch seinen orthopädischen Background. Und das finden wir eine ganz interessante, für eine Zukunftsperspektive ganz interessant, dass wir da nochmal unser Programm entsprechend auch nochmal anpasst. Wir machen sehr viel, also wir haben den Anspruch, wenn Leute zu uns kommen und Schuhe anprobieren, dass wir ihnen Schuhe verkaufen, wo wir 100% überzeugt sind, dass diese passen. Und nicht sagen, wird schon und wir machen da hinten, aber legen Sie mal eine Sohle rein, dass sowas läuft bei uns überhaupt nicht. Ich lasse lieber einem Kunden sagen, kommen Sie doch nochmal wieder, wir haben ja ständig wechselndes Programm, als dass ich ihm irgendwas aufschwätze. Und das stellen wir auch unheimlich fest, hat sich wahnsinnig ausgezahlt. Die Leute kommen gerne wieder und falls sie das Gefühl haben, bei uns werden sie gescheit beraten. Und da ist dieser orthopädische Aspekt sehr wichtig. Das erkennt eigentlich ein Orthopädie-Schuhmacher, wie ein Mensch läuft, der sagt, haben Sie eigentlich zum Beispiel einen Beckenschiefstand? Da guckt der Kunde den an und sagt, wann kommen Sie denn da drauf? Ja, ich sehe, wie Sie Ihre Schuhe ablaufen, mit denen Sie hier reinkommen. Und dann unterhält man sich und stellt fest, aha, ich müsste vielleicht an den Schuhen, die ihr bei uns kauft, eine gewisse Modifikation vornehmen. Und das kriegst du in keinem anderen Schuhladen. Da sagt die Verkäuferin, passt nicht, dann nehmen wir mal den nächsten und der ist mir zu eng, ja, dann nehmen sie eine Nummer größer. Und sowas geht bei uns überhaupt nicht. Und das machen wir auch nicht. Und das ist wirklich für das Thema Kundenberatung. Leute kommen teilweise von weit her zu uns. Ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Das ist eigentlich der Aspekt, den er mit reinbringt, weniger jetzt die medialen. Da bin ich logischerweise, kommt aus der Handwerksschiene, ich komme aus der Marketing-Schiene, da bin ich natürlich immer noch von der Denke her ein bisschen anders unterwegs. Das lernt er zurzeit von mir.
Ach, okay, also Sie geben das Wissen jetzt auch weiter.
Ja, unbedingt. Ja, klar, unser Bestreben ist, den Laden möglichst erfolgreich zu halten und zu machen oder zu halten. Und dann völlig offen, na klar, sicherlich. Ich teile alles.
Wie sind die drei Bereiche, die Sie vorhin genannt haben, in dem Unternehmen aufgeteilt oder wie sind die gewichtet?
Also absoluter Schwerpunkt ist dieses First-Class-Second-Hand-Thema, wo wir Schuhe einkaufen und aufarbeiten. Was sich entwickelt und was auch ziemlich gut läuft, ist Schuhreparatur. Sie kennen ja den Spruch, jeder kommt zu uns und sagt, gibt ja bei uns keinen Schuhmacher mehr. Der hat aufgehört, der war 80, der hat jetzt aufgehört. Oder der hat, weiß ich nicht. Die Leute tragen einfach heute Schuhe, die, sagen wir mal, unter dem Reparaturaspekt suboptimal sind, würde ich mal behaupten. Also es sind keine Schuhe, oder viele Schuhe, die Sie heute kaufen, die sind eigentlich nach 2 Jahren reif für den Müll. Und das ist das, wo wir auch so ein bisschen dagegen arbeiten. Natürlich, wir versuchen den Leuten zu sagen, du gibst bei uns mal ein bisschen mehr aus. Unsere Schuhe kosten in der Regel die Hälfte des Neupreises, also die sind auch nicht ganz billig, aber dafür sind sie auch neuwertig. Aber damit kriegst du bei uns ein paar Schuhe, die kannst du auch 10 Jahre und länger tragen, wenn du willst. Wir haben auch Schuhe, die über 20 Jahre alt sind, teilweise die wir auch wieder instand setzen. Dieses Reparaturthema ist ein wachsendes Thema. Wir machen schon ganz erträgliche Umsätze damit, aber das ist noch absolut ausbaufähig. Das dritte Feld sind Maßanfertigungen. Maßanfertigung ist der absolut kleinste Bereich, weil Maßschuhe sind natürlich auch entsprechend nur für eine gewisse Zielgruppe machbar überhaupt, weil sie relativ teuer sind. Maßschuhe kosten zwischen 2.500 und 3.000 Euro. Das erste Paar mit Leistenanfertigung aus Holz, ein Fußmodell, also den Fuß vermessen, dann Leistenanfertigung, dann einen Probeschuh bauen und dann den eigentlichen Schuh bauen. Und das ist natürlich der kleinste Bereich, muss man auch ehrlich sein, ist auch natürlich der absolut arbeitsintensivste Bereich. Ein Maßschuh machst du nicht mal eben so nebenbei. Der Prozess dauert in der Regel so um die 3 Monate. Von der ersten Anprobe bis zum fertigen Schuh. Und insofern ist das der kleinste Bereich, und der wird es auch bleiben, aber er ist fürs Renommee gut und auch fürs Handwerk gut. Weil wenn jemand Schuhe anfertigen kann, der hat bewiesen, dass er das kann. Und wenn du Meister bist, dann musst du das halt beweisen. Und wir wissen ja, bei Handwerk ist wichtig auch Praxis. Das heißt, ich muss im Grunde genommen immer ein paar Maßschuhe in der Pipeline haben, um auch handwerklich da mich weiterzuentwickeln. Das ist aber, wie gesagt, der deutlich kleinste Bereich.
Wie gehen Sie vor? Wie suchen Sie Ihre Schuhe aus, die Sie ins Sortiment aufnehmen?
Also wir haben ein ganz klares Markenportfolio, was wir suchen. Also hochwertige Schuhe, handgefertigte Schuhe, rahmengenähte Schuhe. Und die finden wir von speziellen Marken, die wir kennen. Der Schuhmarkt ist riesig. Sie ist so riesig, dass man nicht alle Marken kennen kann. Aber die wir kennen, das sind vielleicht so, weiß ich nicht, 10, 15 Marken. Und diese Schuhe suchen wir ganz gezielt, finden sie auch. Und dann kaufen wir sie an, wenn wir uns preislich einigen können, was wir in der Regel können. Und dann gehen die bei uns den klassischen Weg durch die Werkstatt und bis sie dann im Regal stehen. Was auch noch passiert, dadurch, dass wir relativ bekannt sind, kriegen wir auch Anrufe von Leuten. Wir haben einen großen Schuhbestand. Ich kann ihn aus irgendwelchen Gründen nicht mehr tragen. Und wenn wir sagen, die Marken passen, dann sind wir sofort gerne bereit, diese Schuhe auch zu übernehmen. Und wir bieten den Leuten halt den großen Vorteil, wenn du Schuhe verkaufen willst, getragene Schuhe verkaufen willst, die wirst du in der Regel nicht los. Oder du wirst sie los, indem du sie auf eine Auktionsplattform wie eBay einstellst, bist dann unter Umständen 2 Jahre beschäftigt, bis du die Schuhe verkaufst. Und wir sagen halt, wie viele Schuhe haben Sie? 20 Paar? Machen Sie uns einen guten Preis, dann nehmen wir die. Und die Preise kriegen wir in der Regel, die sind in der Regel attraktiv für uns, weil kein Mensch nimmt jemand 20 Paar Schuhe zu einem halbwegs vernünftigen Preis ab. Und insofern kommen wir dann zum Zuge und kriegen dann auch die entsprechenden Modelle, die in unser Portfolio passen und die in unseren Laden passen. Und so kommen unsere Bestände eigentlich zustande.
Wo sehen Sie in Zukunft die Bedeutung von klassischen Brown Shoes und hochwertigen Schuhen?
Ich sehe grundsätzlich mal, sagen wir mal, ein Thema, was ich am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hatte, ist dieses Thema Nachhaltigkeit. Für viele ein Schlagwort, für uns, was wir machen, ist wirklich nachhaltig. Und das stellen wir fest, ist bei vielen Leuten, die in der Kundschaft sind, auch nicht nur für Schuhe wichtig, sondern auch für die übrige Garderobe. Du findest ja heute einen Haufen, sagen wir mal, minderwertiges Zeug, was wirklich keine lange Lebensdauer hat. Und dem Trend setzen wir uns ganz klar entgegen, dass wir sagen, was wir machen, ist nachhaltig und wir bewegen uns auch in Umgebungen, wo Leute da Wert drauf legen. Wir haben zum Beispiel auch Kontakte mit Schneidern, die also welche Anzüge machen, mit denen wir so ein bisschen uns austauschen, A und B, auch wenn der einen hochwertigen Anzug verkauft, dann lässt er im Nebensatz fallen, dass da in Staufen Leute sind, die auch hochwertige Anzüge verkaufen. Und umgekehrt genauso, wir sagen, pass mal auf, du suchst, willst demnächst heiraten, wir würden dir mal empfehlen, guck doch mal da, lass dir doch da mal einen Anzug machen oder eine Kombination machen. Insofern ist also dieses Thema Nachhaltigkeit nicht nur ein leeres Schlagwort, sondern wirklich ganz, ganz wichtig, finde ich, um die berühmten Müllberge nicht anwachsen zu lassen und auch einfach sich auch gescheit machen. Und ein Aspekt, der für uns auch noch wichtig ist, ist ein bisschen, ich nenne es mal ein bisschen stilvollen Auftritt. Und zu einem stilvollen Auftritt gehören nun mal neben vielleicht einer einigermaßen Garderobe auch ein paar anständige Schuhe. Und insofern, da kommen wir auch wieder ins Gespräch. Und es gibt erstaunlich, aber es gibt wirklich viele Leute, die da großen Wert drauf legen und die treffen wir auch bei uns in der Regel. Gegen Sneaker stinkt man nicht an, weil da haben wir eh keine Chance. Wer Sneaker tragen will, soll das bitte tun. Aber vielleicht braucht er mal neben dem Sneaker auch mal einen anständigen Lederschuh. Und da sind wir dann gerne bereit und auch in der Lage, ihm da weiterzuhelfen.
Davon Sneaker zu reparieren, sind sie noch weit entfernt wahrscheinlich.
A, sind sie meistens nicht reparabel. Weil wenn da sich mal die Sohle löst, da muss man halt geklebt werden, dann machen wir das natürlich klar. Kein Thema, meistens sogar umsonst. Aber das nehmen wir von Sneaker und Sneaker-Aufarbeitung mache ich nicht. Machen wir nicht. Ist auch ein ganz anderes Business, ehrlich. Es gibt ja Leute, die Sneaker aufarbeiten, ein ganz anderes Business. Und das können wir auch nicht und das wollen wir auch eigentlich nicht.
Wie lange dauert so eine Aufarbeitung eines Schuhs eigentlich?
Ja, ist sehr unterschiedlich. Also wenn wir eine Komplettsanierung machen, dann dauert die schon manchmal einen Dreivierteltag. Da haben wir immer gute Beispiele. Es gibt ja, ich weiß nicht, Sie kennen ja Schuhe aus Pferdeleder wahrscheinlich. Das ist das Hochwertigste, was es gibt für Schuhe. Und das sind Schuhe, die, wenn die teilweise ziemlich runtergerockt sind, die haben den großen Vorteil, das Oberleder geht in der Regel nicht kaputt. Und alles andere kannst du reparieren. Wir haben dann durchaus Leute, die zu uns kommen und sagen, guck mal, ich habe ja einen Schuh, der ist mir so ans Herz, ist Blödsinn, sondern an die Füße gewachsen. Ich liebe den so, könnt ihr mir den wieder machen? Und das können wir. Das heißt, wir können den Schuh im Prinzip neu machen. Im Grunde genommen, indem wir das Oberleder belassen und den Rest komplett neu aufbauen. Wir hatten letztens einen Herrn da, der hatte ein paar Cordovan-Stiefel, also Pferdelederstiefel, so halb hoch, mindestens 20 Jahre alt. Und er sagt, könnt ihr mir die Schuhe wieder so herrichten, dass sie da, und die haben wir eben wirklich so gemacht, dass sie, die haben eine wunderschöne Patina im Laufe der Zeit gekriegt, dieses Oberleder, und der Rest ist komplett neu entstanden. Die Reparatur hat, glaube ich, 400 Euro gekostet. Und der ist im Schuhbearbeiter um den Hals gefallen, als er die gesehen hat. Die waren wie neu. Und das ist eigentlich der große Vorteil, wenn Sie hochwertiges Material haben. Das können Sie sich immer wieder instand setzen. Und dieser Aspekt, den finden wir unheimlich wichtig. Und Pferdeleder ist auch da das beste Beispiel dafür. Auch geht auch für hochwertiges Kalbsleder natürlich. Dass man das einfach kann und das auch macht. Und das stellen wir auch stark raus, dass Sie da bei uns an der richtigen Adresse sind. Und inzwischen kriegen wir sind ja, wie gesagt, im tiefsten Süden, kurz vor der Schweizer Grenze. Deswegen Schuhe aus ganz Deutschland geschickt inzwischen, auch in einem ziemlichen Umfang, weil die Leute einfach sehen, und wer einmal bei uns war, kommt in der Regel auch wieder, weil er sieht, dass wir eine anständige Arbeit abliefern und auf die, ja, und das, was man dann aus dem Paket auspackt, wenn wir es zurückschicken, dann ist er in der Regel, sind die Leute hoch erfreut, dass man ihre wunderbaren Schuhe wieder ins Leben befördert hat.
Jetzt verfolgen Sie ja mit Ihrem Geschäft ein relativ einzigartiges Konzept. Inwiefern sind Sie trotzdem über den Stand der deutschen Schuhbranche informiert und vielleicht auch darin involviert?
Nee, ganz wenig. In der deutschen Schuhbranche, also ich will jetzt hier niemand zu nahe treten und niemand wehtun. Es gibt so, für mich ist immer ein gutes Beispiel, früher deutsche Schuhmarke Lloyd. Lloyd waren ja früher Schuhe, wo man gesagt hat, prima, die sind toll, die sind langlebig. Ich weiß nicht, ob Lloyd heute noch solche Schuhe überhaupt macht. Ich kenne in Freiburg einen Laden, die sich auch auf Lloyd spezialisiert haben. Und das ist einfach nicht mehr das, was es mal war, ganz einfach. Es gibt überhaupt noch eine namhafte deutsche Schuhindustrie. Es gibt Namen in Deutschland, die hochwertige Schuhe anbieten zwar, aber ob die das selber machen, weiß ich nicht genau, glaube ich auch nicht. Andererseits muss ich fairerweise, ich bin in den Schuhmarkt nicht so involviert, dass ich das, weil wir sind Exot. Wir sind Exot, aber obwohl uns so, wir haben hier so einen größeren Sportfigialisten, der auch ein großes Schuhsortiment verkauft. Und die haben dann immer solche Erfahrungen, so Erfahrungskreise, die da kommen. Und die kommen dann schon mal ab und zu uns, und weil sie von uns A gehört haben und B auch mal sehen wollen, was wir da eigentlich Komisches machen. und sind dann eigentlich immer ziemlich beeindruckt, aber es ist nicht jetzt einer gekommen und sagt, das wäre ein interessantes Konzept, das könnte ich mir auch vorstellen. Also der deutsche Schuhmarkt, also die Schuhe kommen heute viel aus England nach wie vor, aus Amerika kommen sehr viele Schuhe, aus Italien, aus Spanien, aus Ungarn natürlich, aus Österreich nicht zu vergessen, aber aus Deutschland, also ein Schuhhersteller, der ein breites Sortiment anbietet, und ist mir eigentlich, muss ich ehrlich sagen, gar nicht bekannt.
Aber spüren Sie denn die Herausforderungen, mit denen der Schuhhandel so kämpft? Die Konsumzurückhaltung, die Personalfrage ist jetzt wahrscheinlich eher weniger ein Problem für Sie aktuell.
Ja, wir achten natürlich darauf, was wir sagen, sind es, glaube ich, in vielen anderen Branchen ähnlich, wenn wir im, sagen wir mal, im sehr hochwertigen Sortiment unterwegs sind, wo Schuhe auch mal bei uns 300-400 Euro kosten, da ist die Zurückhaltung überhaupt nicht da. Da ist auch, glaube ich, sagen wir mal, die Geldmenge, die zur Verfügung steht, nicht das große Thema. Ich glaube, so im breiten Segment, wo es dann, weiß ich, so günstig, relativ günstig wird, da überlegen die Leute schon eher, weil du merkst, da ist eine gewisse Konsumzurückhaltung. Wobei ich, wie gesagt, wir sind zu klein, um das richtig beurteilen zu können.
Okay, wir hatten es anfangs schon erwähnt, Classic Shoes Staufen blickt jetzt auf die ersten 10 Jahre oder bald auf die ersten 10 Jahre
zurück. Ja, nächstes Jahr, genau.
Wie werden die nächsten 10 Jahre für das Geschäft? Und vielleicht auch für Sie persönlich?
Ja, für mich persönlich wird das wahrscheinlich so sein, dass ich in absehbarer Zeit da mich auf den Rückzug begebe. Wie gesagt, ich bin 74. Da freue ich mich zwar noch voller Geister und körperlicher Frische, meine ich zumindest. Meine ich zumindest. Aber ich werde mich da jetzt irgendwann sukzessive rausziehen und dem Kollegen aber dann weiter zur Hand gehen. Wir werden dann eine Arbeitsteilung uns überlegen, wie wir das machen. Weil ich aber nicht mehr jeden Tag, ich stehe zurzeit ja von dienstags bis samstags im Laden. Von morgens bis mit einer Mittagspause von morgens bis abends im Grunde genommen, und das werde ich etwas zurückfahren. Aber wie gesagt, langsam so ein Fade-out machen, also so langsam mich rausschleichen, sozusagen. bis wir beide das Gefühl haben, ich stehe jetzt allein auf weiten Füßen. Und ich bin aber auch nicht der Typ, der als Altmeister dann da immer noch zwischenfunkt und so, sondern ich lasse dem jungen Mann seine völlige Bewegungsfreiheit, und das ist, glaube ich, auch wichtig. Ich finde nichts schlimmer, als wenn der alte Herr noch jeden Tag kommt und die Weisheiten der letzten 30 Jahre erzählt. Das finde ich gruselig, und das würde ich auch sicherlich nicht machen.
Und dann folgt doch noch der wohlverdiente Ruhestand.
Hoffe ich.
Herr Gerard, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Vielen Dank. Okay,
tschüss. Tschüss, alles Gute.
Ja, danke.